This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Es ist eben tatsächlich so, dass man die Folgen einer Gestose meistens erst im letzten Drittel der Schwangerschaft sieht, also dass da die Probleme hochpoppen, dass die Ursache aber ganz, ganz früh tatsächlich in der Einnistungsphase, dass da schon entscheidende Weichen gestellt werden.
Was ich gerade noch ergänzen wollte, ist halt, sowas kompensiert der Körper dann ja auch oft bei der Geburt, ne? Zum Beispiel mit schlechteren Herztönen, dass halt, wenn Anstrengung ist, er das halt nicht mehr kompensieren kann und dass dann die Herztöne des Babys runtergehen. Und das sind einfach Sachen, die in der Frühschwangerschaft geprägt wurden. Krass einfach, ne?
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidence-based und entertaining.
Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissi Rasche
und Karin Danhauer.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück in unserem kuscheligen Hebammsalon. Wir haben wieder ein Gespräch für euch aufgenommen und haben ein Thema heute. Aber erstmal begrüße ich meine liebe Sissi. Wir sind schon wieder getrennt voneinander oder immer noch getrennt voneinander. Wir nehmen wieder remote auf. Hallo Sissi.
Hallo Karin. Liebe Grüße in den Prenzlauer Berg aus dem Headquarter hier Charlottenburg. Nächste Woche aber endlich zusammen und nächste Woche haben wir auch endlich mal wieder Besuch bei uns im Hebammensalon. Darauf freue ich mich auch schon.
Genau, können wir schon mal sozusagen einen kleinen Hinweis geben. Genau, nächste Woche haben wir wieder eine Gästinnenfolge, eine ganz tolle, mehr wird noch nicht verraten. Und auf die könnt ihr euch schon mal freuen. So, und heute, was machen wir heute? Heute lesen wir erstmal eine Hörerinfrage vor, oder Sissi? Du hast da irgendwas rausgegraben.
Ja, ich habe hier eine ganz schöne Frage. Liebe Karin, liebe Sissi, ich höre sehr gerne euren Podcast. Vielen Dank für euren tollen Input, den ihr dort liefert. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch für den kurzen Exkurs zum Thema Windelfrei in der letzten Folge. Ich hatte an diesem Thema bereits Interesse, als mein erstes Kind noch sehr klein und ich im Wochenbett war. Da sich meine Hebamme nicht auskannte und ich bisher dachte, dass es super unpraktisch ist, habe ich dieses Thema nicht weiter verfolgt. Ihr habt mir in eurem letzten Podcast aber Mut gemacht und es vielleicht doch noch zu versuchen, da man ja doch in vielen Situationen Windeln anziehen kann und es vorrangig um die Signaldeutung des Babys geht. Das hatte ich bisher missverstanden. Nun meine Frage, wie gehe ich dieses Thema nun am besten an und ist es mit einem 3 Monate alten Säugling schon zu spät? Ich würde mich sehr über eine Antwort von euch freuen. Also, das ist ja so, wie wir es auch so ein bisschen besprochen hatten, dass, glaube ich, einfach dieser Name Windelfrei so viele Mütter einfach verunsichert, weil man denkt, oh Gott, dann habe ich gar keine Windeln mehr. Und deshalb probiert man es erst gar nicht aus. Ne? Wenn man jetzt gleich darüber sagen würde, dass es um die Signaldeutung geht und dass man Kinder da mit begleitet, wäre es, glaube ich, einfach schon, dass viel, viel, viel mehr Mütter einfach da auch Interesse haben. Deshalb nochmal, dein Baby ist ja erst, finde ich, 3 Monate alt. Deshalb ist es überhaupt noch gar nicht so spät. Und ich finde es immer ganz wichtig, dass man erstmal anfängt, gar nicht so viel darüber nachdenkt, sondern du kannst ja erstmal damit anfangen, dein Baby abzuhalten, zum Beispiel immer, wenn es aufwacht und vielleicht jetzt nicht gerade gleich so doll. Es gibt ja auch so Babys, die wachen auf und wollen sofort trinken und da kann man nichts anderes mehr machen, aber ansonsten ist es immer ein guter Zeitpunkt sozusagen nach dem Aufwachen dein Kind abzuhalten, weil dann ist die Blase voll, dann pinkeln die meistens immer oder setzen auch Stuhlgang ab. Und wenn du einfach merkst, es sind so Stillmahlzeiten, wo dein Kind sehr unruhig ist, immer an und ab und an und ab dockt, das ist auch immer ein guter Zeitpunkt, wenn man erst erstmal startet, weil man noch sehr unsicher ist mit den Signalen, das Baby dann abzuhalten. Und dann wirst du einfach ganz schnell merken, je mehr Erfolgserlebnisse du hast, dass du einfach das viel besser lesen kannst. Aber ich würde erstmal gar nicht so mich jetzt so gucken, oh Gott, ich weiß jetzt nicht die Signale, sondern ich würde es erstmal machen, also nach dem Schlafen gehen oder auch während du hast gestillt und dann macht ihr eine Pause, weil ihr wickeln geht, dann das Baby abhalten, also dass du erstmal anfängst und dann wird dir dein Baby das schon weiter ganz gut zeigen. So mache ich das nämlich auch. Oder so habe ich das angefangen immer. Dass ich mir da gar nicht so einen großen Plan gemacht habe, sondern dass ich einfach, jetzt kann ich das einfach schon ganz gut bei ihr deuten, weil ich sie einfach schon ihre Zeichen jetzt gut merke, wenn sie sehr unruhig ist. Aber bei uns ist es meistens immer die Unruhe. Also sie wird sehr strampelt viel, dockt sich ab von der Brust und dann weiß ich immer, okay, da macht es auf jeden Fall Sinn, jetzt erstmal abzuhalten. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten.
Ja, ich finde das sowieso auch immer ganz gut, das auch so ein bisschen loszulösen von, man hat jetzt Methode X oder Y schon angefangen, kann man, also ne, hat man jetzt sozusagen nie wieder die Chance, irgendwas zu verändern. Das ist ja in vielen Bereichen der Babyzeit so, ne? Also, keine Ahnung, also beim Thema Schlafen, Kind beruhigen, Kind in den Schlaf begleiten. Sind das ja häufig auch so Themen, ne, wo man dann irgendwie so das Gefühl hat, bloß weil man das jetzt einmal so etabliert hat, ist es dann irgendwie eine Einbahnstraße geworden und das ist natürlich nicht der Fall. Und wenn man tatsächlich versteht, dass es bei vielen dieser Aspekte immer um Kommunikation und um Beziehungen geht, also eben zu verstehen, welches Bedürfnis hat das Baby gerade, weil auch wenn du vorher einfach ausschließlich mit Windeln gewickelt hast, hast du ja trotzdem als Mutter ein Gefühl dafür, wann ein Kind mal kacken muss. Ne? Also bis hin zu, weiß ich nicht, Zweijährige, die sich dann noch in die Ecke stellen und du genau weißt, alles klar, die werden jetzt so still und stehen da so. Da hat Moritz Neumeier, so ein Comedian irgendwie auf Instagram neulich auch so ein ganz süßes Reel gemacht, wenn Erwachsene so kacken würden wie kleine Kinder. Das sind ja alles Zeichen. Es geht ja immer um dieses Kommunikative dabei. Und wenn du diese Zeichen deutest und dann eben dein Kind dann jetzt neuerdings abhältst, dann wird ein Kind ja nicht sagen so, hä, das kenne ich jetzt aber gerade ganz anders. Wieso machst denn du das jetzt oder so? Natürlich geht das auch zu jedem späteren Zeitpunkt.
Und jetzt unterbrechen wir unseren Hebammensalon kurz für ein bisschen Werbung. Und wir haben heute wieder Veleda als unseren Partner im Hebammensalon. Wir haben ja auch schon viel darüber erzählt, dass Schwangere sich massieren sollen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für eure Babys. Die lieben natürlich auch Massage.
Ja, unbedingt. Babymassage ist ja quasi von Anfang an auch vollkommen indikationsfrei, einfach nur weil es schön ist. Immer eine total gute Idee. Und in den ersten Tagen und Wochen genießen die das meistens noch nicht so doll. Da ist es dann oft einfach too much. Dann sind die dann gerne auch schnell wieder angezogen. Aber sobald die ein bisschen größer werden, finden das eigentlich alle Babys super, massiert zu werden.
Und ihr könnt natürlich auch einfach nur einzelne Körperteile eures Babys massieren. Also gerade wenn ihr mal auch nicht so viel Zeit habt, aber trotzdem den Fokus schön beim Wickeln aufs Baby, dann kann man einfach nur mal schön die Füße massieren. Und dazu eignet sich natürlich ganz toll auch das Calendula Pflegeöl von Veleda, was parfümfrei ist, natürliche Inhaltsstoffe hat und damit könnt ihr eure Babys von Anfang an, bis sie 10 Jahre alt sind oder noch größer, pflegen,
genau,
und massieren.
Und auch da alles wieder, ne, zertifizierte Naturkosmetik, handgepflückte Bio-Calendula, also Ringelblume. Und Veleda hat auch ein ganz tolles Video auf der Seite und wir haben euch das verlinkt in den Shownotes, weil ja jetzt im Moment in der Corona-Zeit auch nichts stattfindet, so an Babymassagekursen, wo einem vielleicht nochmal jemand auch ein paar Handgriffe zeigt, wobei es natürlich nicht darum geht, aber wenn ihr noch mal ein bisschen Inspiration gut gebrauchen könnt, findet ihr einen Link zu dem Veleda Babymassage-Video in den Shownotes.
Und weiter geht's mit dem Hebammensalon.
So, und unser heutiges Thema ist ein kompliziertes. Sissi und ich haben uns irgendwie so ein bisschen in die Vorbereitung gestürzt und haben entschieden, es auch nicht zu kompliziert aufzubereiten, weil es ein sehr vielschichtiges und interdisziplinäres medizinisches Thema ist. Aber da es gar nicht so wenige Frauen betrifft, nämlich 2-5% aller Schwangeren, haben wir gedacht, wir machen dazu auch unbedingt mal eine Folge. Ein paar Wünsche kamen da auch immer in der Vergangenheit schon danach, eine Folge zu machen über das Thema Gestose. Also die ja, gestörte Schwangerschaft, so könnte man das tatsächlich auch wörtlich übersetzen. Und da gibt es so ein paar Dinge, die man darüber wissen könnte und so ein paar bestimmte gestose Formen, die wir heute so ein bisschen thematisieren wollen.
Ja, und ich finde, man merkt schon in der Vorbereitung auf dieses Thema, wenn man sich damit einfach sehr intensiv beschäftigt, dass es halt wieder alles so krass zusammenhängt. Na, also
ja,
das ist unglaublich, wie komplex es ist, aber auch, dass wieder alles so zusammenhängt und man aber, jedenfalls als ich das in der Ausbildung gelernt habe, gerade noch gar nicht diese Verbindung dazu hatte, ne? Also wie sehr einfach die Nährstoffversorgung in unserem Körper einfach auch damit zusammenhängt und wie weit einfach die Forschung jetzt sind und das ist halt einfach super, super interessant, dieses Thema, aber halt hoch, hoch komplex, ne?
Super hochkomplex. Also man muss, glaube ich, da auch nochmal vorweg sagen, dass wahrscheinlich, ich sag jetzt mal so im durchschnittlichen allgemeinen Verständnis, die Idee von was kann Medizin und was weiß Medizin tatsächlich überschätzt ist. Also bei diesem ganzen Themenkomplex Gestose kann man vor allen Dingen eins sagen, so richtig verstanden, was genau da passiert, hat man noch gar nicht. Also man hat wie so oft bei solchen Multisystemerkrankungen, so könnte man es vielleicht beschreiben, wir kommen so auf so ein paar Aspekte gleich natürlich genauer zu sprechen, wo man so von der Ätiologie, also von der Entwicklung, von der Herkunft einer solchen Krankheit so ein paar Ideen hat, aber letztlich natürlich auch hier nie weiß vorher, welche Frauen werden davon betroffen sein, auch nie genau weiß, zu welchem Zeitpunkt entwickelt sich da was und wie genau können wir, also all das müssten wir ja wissen, um eine suffiziente Therapie oder Prophylaxe zu entwickeln. Wir wissen ein paar Sachen, aber so richtig ganz komplex verstanden, was da mit diesen kleinen winzigen Plazenta-Einnistungsgefäßen passiert, also im Sinne der sogenannten Mikroangiopathien, also so der Störung dieser kleinen kapillären Versorgung und so, der Endothelfunktion, also dieser Beschichtung der Innenseite der Blutgefäße. All das, da gibt es verschiedene Ideen zu, aber so ganz zusammengepuzzelt hat man sich das tatsächlich noch nicht. Und einfach, weil Sissi gerade sagte, so damals in der Ausbildung, also bei mir ist das jetzt, ne, 27 Jahre her, bei Sissi ein bisschen weniger, da wusste man einfach auch so gut wie gar nichts von dem, was man heute weiß. Und vielleicht, das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes, sei hier gleich zu Beginn auch schon mal verwiesen, auf die Arbeitsgemeinschaft Gestosefrauen, so hieß sie früher, Gestose-Betroffene heißt sie heute. Wir verlinken euch auf jeden Fall die Website. Das ist eine Selbsthilfegruppe, die sich gegründet hat, Sabine Kuse. Die geht jetzt bald in Rente, so alt ist sie schon. Die hat nämlich selber eine Gestose erlebt, ein schwer verlaufendes Help-Syndrom und hat dann diese Selbsthilfegruppe gegründet. Und das ist, wenn man so will, ein typisches Ding von seltenen Krankheiten, dass die Selbsthilfegruppen sozusagen wenig Hilfe erfahren durch die Schulmedizin, so dass sich Betroffene zusammentun und die Gestosefrauen auf ja höchstem wissenschaftlichen Niveau mittlerweile in ernst genommener, auch in allen möglichen Kommissionen sitzt die Sabine Kuse drin, ernst genommener Partner, Partnerinnen sind, auch für die Verfassung von Leitlinien und so. Also da findet ihr ganz, ganz, ganz viele Informationen. Könnt ihr auf jeden Fall mal nachschauen.
Ich finde es auch die Entstehungsgeschichte, also wie die angefangen haben, ne? In Arbeitskreisen haben sich dann wirklich ja Frauen getroffen. Dann gab es irgendwie so überregionale Treffen, bis sie dann, habe ich gelesen, von einer Betroffenen, der Mann, die Firma, haben sie ein bisschen Teil auf so einer Website, bis sie irgendwann eine eigene Website. Also wirklich auch eine richtig, richtig schöne Entstehungsgeschichte. Und unglaublich komplex, wie die das jetzt aufgebaut haben und es gibt tolle Broschüren, also das ist auf jeden Fall auch immer eine Seite, auf die ich Frauen verweise, weil sie einfach, na, wenn man selber davon betroffen ist, dann ist es ja so, wie wir das in der Diabetes-Folge hatten, Hebammen, die selber einen Schwangerschaftsdiabetes hatten, die haben sich, setzen sich dann nochmal ganz anders mit auseinander. Das ist natürlich immer ja, einfach toll, wenn es dann sowas, und die Seite ist top. Also sehr, sehr zu empfehlen und unheimlich informativ. Genau, komplexes Thema. Du hast eben schon gesagt, Gestose bedeutet gestörte Schwangerschaft und darunter fallen halt so
Krankheitsbezeichnung, ne? Man hört immer so, ich glaube, das häufigste, was man hört, ist so das Help-Syndrom. So, was euch so vielleicht geläufig ist oder
oder vielleicht auch die klassische, was man früher EPH-Gastrose genannt hat. Und diese Wörter oder diese Buchstaben EPH stehen für E wie Ödeme, also auf alles im Englischsprachig, ne? Edema, Ödeme. P für Proteinurie, also das der Verlust von Eiweiß über den Urin. Deshalb unter anderem wird immer auch euer Pipi gestickst, wenn ihr, also mit, ne, mit einer Untersuchung auf Glucose, auf Protein, auf Nitrit, dass man im Urin guckt, ob da Dinge zu finden sind, die da nicht hingehören in der Schwangerschaft, also die Proteinurie. Und das H für Hypertonie, also für den Bluthochdruck. Und das waren sozusagen früher so die drei Symptome, die man dann sozusagen ganz am Ende der Entstehungskette bei den Frauen gesehen hat. Die hatten Ödeme, die hatten eine Proteinurie und die hatten dann früher oder später auch einen Bluthochdruck. Das ist sozusagen die alte Bezeichnung und das, was man vielleicht klassischerweise unter Gastrose versteht. Früher, ganz früher hieß es Schwangerschaftsvergiftung. Ich sage das nur deshalb, weil das immer noch im Volksmund sozusagen so verbreitet ist. Aber das ist alles sozusagen damit gemeint. All das meint man mit Gastrose, Help-Syndrom. Was haben wir noch? Was gehört da noch rein?
Präeklampsie. Das ist noch vielleicht ein Begriff, den ihr schon mal gehört habt. Das ist sozusagen, wenn der Blutdruck erhöht ist in der Schwangerschaft zum ersten Mal, ne?
Ja, also Präeklampsie, wörtlich übersetzt, heißt das vor dem Krampfanfall. Ja. Also ganz früher, also noch vor, weiß ich nicht, 50 Jahren plus, als man sozusagen nur das Vollbild kannte einer eskalierten Gastrose, da haben die Frauen, wenn der Blutdruck so doll ansteigt und der ganze Stoffwechsel sozusagen so komplett entgleist, dann hat man am Ende auch irgendwie Krampfanfälle, die sehen wir heute natürlich überhaupt nicht mehr. Also ich habe zumindest noch nie einen wirklichen eklamptischen Anfall, einen Krampfanfall einer Schwangeren gesehen als Folge sozusagen einer Gastrose. So weit lässt man das heute schlichtweg einfach gar nicht mehr kommen. Ne? Man hat genug Möglichkeiten sozusagen die Symptome zu lindern, vor allen Dingen den Bluthochdruck. Da kriegt ihr dann Blutdruck senkende Medikamente, so dass ihr natürlich nicht da in so eine wirklich präeklamptische Situation rasselt. Aber das ist immer noch so übrig geblieben in der Benennung. Präeklampsie nennt man das sozusagen so als Oberbegriff für verschiedene Formen der Gastrose, die eben auch mit einem erhöhten Blutdruck einhergehen.
Genau, dann, dass man generell einen schwangerschaftsinduzierten Bluthochdruck hat. Das gibt es sozusagen, also unter diese Gastrosen fallen halt alle diese Krankheiten, ne? Also das Help-Syndrom, die Präeklampsie, dann hattest du ja eben schon angesprochen, nur Eklampsie, also nur Krampfanfall, ne? Kannst ja auch, was es ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Ich habe, ich glaube vor, boah, lass mich lügen, 8 Jahren habe ich eine Frau betreut, die nach der Geburt einen Krampfanfall bekommen hat. Also es war auch sehr, sehr dramatisch. Und ich habe sie bei der Folgeschwangerschaft betreut. Also bei der Folgeschwangerschaft. Und sie hat beim ersten Kind sozusagen. Und es kam wieder. Also es kam Gott sei Dank kein Krampfanfall, aber der Bluthochdruck kam, der Bluthochdruck kam zum Ende der Schwangerschaft. Ganze Schwangerschaft.
Ja, das gibt's ja leider häufig, ne? Ein erhöhtes Wiederholungsrisiko, wenn Frauen bei einer Schwangerschaft schon mal eine Eklampsie oder Präeklampsie oder Gastrose, jetzt irgendwie die Verwirrung komplett zu machen, entwickelt haben, ist das Folgerisiko in einer Folgeschwangerschaft höher. Wir sprechen gleich auch noch darüber, was man möglicherweise dann in Folgeschwangerschaften mit diesem Wissen eines erhöhten Risikos dann eben auch von vornherein so ein bisschen anders machen könnte oder wie man möglicherweise das Risiko im Vorwege, wenn man das früh genug weiß, beeinflussen kann. Sissi, du hast auch was angesprochen, was auch so bezeichnend ist für eine Gastrose oder eine Präeklampsie, dass sie üblicherweise mit der Geburt sofort aufhört, weil der Körper dann mit seinen Schwangerschaftshormonen, also es ist eine Erkrankung, die nur in der Schwangerschaft auftritt und natürlich schwangerschaftsspezifisch ist und damit auch sozusagen Schwangerschaftshormonen assoziiert ist. Also ohne Schwangerschaftshormone hat man keine Gestose. Und wenn ihr nicht mehr schwanger seid und das Baby da ist und die Schwangerschaftshormone aus eurem Körper verschwinden, verschwindet auch die Gestose. Man hat manchmal aber so einen Überhang sozusagen. Und gerade bei den schweren Verlaufsformen, die dann manchmal auch sehr rasant verlaufen können. Ne? Also du und ich, wir kennen beide Situationen. Da war letzte Woche der Blutdruck so ein bisschen erhöht. Zack, die Bums. Und nächste Woche ist die Frau schon sektioniert mit einem zügigen Kaiserschnitt und einem eskalierenden Leberwerten und einem fulminanten HELLP-Syndrom auf der Intensivstation und hat noch so einen ordentlichen Nachklapp. Und dann dauert das ein paar Tage, bis sich dann die Werte dann erst nach der Geburt wieder erholen. Das ist manchmal der Fall. Und deshalb ist es eben auch wichtig, zum Beispiel auch in der Wochenbettbetreuung kennen wir das, ne, dass eine Frau nach einer Gestose da immer auch noch mal ein bisschen mit einem wachen Auge auch in den Tagen nach der Geburt begleitet gehört.
Was fällt dir auf, wenn du jetzt so an deine Betreuung und deinem Hebammensein zurückdenkst, welche Frauen, die sozusagen unter Gestosen darunter gelitten haben, welche Frauen waren das? Also mit was hatten die in der Anamnese? Weil ich finde es einfach ganz wichtig, wenn man rüber, es gibt ja schon, wenn ich jetzt so Revue, ich habe gerade so ein bisschen im Kopf so, ja, gerade ja. Weil ich wegen Bluthochdruck und so, ja. Das ist ja schon, also ganz viele Frauen, die ich hatte, waren Frauen mit Kinderwunschbehandlung.
Die das hatten. Ja, und das ist auch, genau, und das weiß man auch mittlerweile, ne, dass bestimmte Situationen oder Grundbedingungen, mit denen man in die Schwangerschaft hineingeht, schon sozusagen das Risiko zu verändern scheinen. Und da gehört die Kinderwunschbehandlung dazu. Warum, weiß man nicht so richtig. Möglicherweise gehört dazu, dass eben diese Mikroangiopathien, von denen ich gesprochen habe, also dieses kapilläre Thema, also der ganz feinen Blutgefäße, ne, das sozusagen das Schwangerwerden braucht ja ein gut saftiges Endometrium, also eine Auskleidung der Gebärmutterschleimhaut, die so gut durchblutet ist, dass sich ein Baby da gut drin ansiedeln kann. Und so Zustand nach vielen Fehlgeburten zum Beispiel, was ja auch oft eine Kinderwunschbehandlung nach sich zieht, hat das eben auch. Also es scheint so zu sein, als ob dieses ganze Feld von Einnistungsstörungen schon in der frühen Schwangerschaft so ein Prädiktor irgendwie sein kann dabei, dass das schon so ein Hinweis sein kann.
Und ich hatte damals auch schon zweimal eine Frau, die waren sehr, sehr lange in der Kinderwunschbehandlung und da war auch immer das Problem sozusagen Fremdeiweiß im Sperma, also dass sie die Frau das auch nicht gut aufnehmen konnte. Also die sind auch wirklich unter sehr schweren Bedingungen schwanger geworden. Und das.
Ja, so immunologische Faktoren diskutiert man halt auch. Ne? Man weiß es nicht so ganz genau, aber auch im Sinne einer Autoimmunerkrankung, also auch Frauen, die zum Beispiel mit einem Hashimoto oder mit einem Morbus Crohn oder einer anderen Autoimmunerkrankung betroffen sind, die entwickeln auch häufiger eine Präeklampsie. Also das meinte ich vorhin mit, man hat so ein paar Mosaiksteinchen und die passen auch irgendwie in so ein Bild, aber so ganz genau weiß man das nicht. Und umgekehrt heißt das natürlich nicht, dass jede zweite Frau mit dem Hashimoto, dass die eine Präeklampsie kriegen muss. Ne? Es ist einfach immer so eine Handvoll Faktoren, die das Risiko erhöhen, so, aber das heißt natürlich im Einzelfall.
Und nicht jede Frau, die eine ICSI hat.
Alles oder nichts.
Na, also nicht jede Frau.
Natürlich.
Na, also das wollen wir jetzt nicht euch überhaupt gar nicht verunsichern, aber laut Statistik ist es sozusagen und über die Jahre auch bei den Gestosefrauen, was die an Informationen an Frauen, an Studien gesammelt haben, ist es so, dass halt Frauen, die vielleicht selber, also ein Gestosekind sind, also wenn die Mutter schon eine Gestose in der Schwangerschaft entwickelt hat, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist. Generell Familien, die in der Anamnese Bluthochdruck, Erkrankungen haben, Gerinnungsstörungen, das ist auch immer so ein Wahnsinn. Deshalb ist ja auch eine ausführliche Anamnese auch so wichtig, auch schon in Anbetracht, wenn du schwanger werden möchtest. Ne? Weil wenn man das sozusagen weiß, dass man gleich von vornherein, da kommen wir gleich noch darauf hin, was man bei der Therapie auch machen könnte. Aber wenn ihr jetzt wisst, ihr wollt in den nächsten 3 Jahren schwanger werden, aber ich habe halt einfach diese Problematik in der Familie, ist das natürlich eine Sache, die man schon mal im Vorfeld mit seinen betreuenden Ärzten, also mit eurer Gynäkologin oder Gynäkologen besprechen sollte. Dann ist es so, dass man gesehen hat in den Aufzeichnungen, sehr junge und ältere Schwangere können sozusagen Risikofaktoren sein.
was wir eben schon benannt haben, Karin, und ist in Kinderwunschbehandlung. Und was zwar in Deutschland nicht erlaubt ist, aber trotzdem hat man sie in der Betreuung, wenn zum Beispiel Eizellspende ist. Ne? Also es gibt ja auch Frauen, die ins Ausland gehen, nach Spanien oder auch nach Tschechien ist es oft, hatten wir auch beide schon in der Betreuung, wenn sozusagen Familien sich aus irgendeinem Grund für nicht schwanger werden und dann für Eizellspenden entscheiden, dann kann das sozusagen auch ein Zeichen sein, dass man da wirklich, weil es ja einfach auch fremdes Material sozusagen ist, und da sollte man das auch im Hinterkopf. Und was für Autoimmunerkrankungen hast du schon genannt, Hashimoto. Und wenn die Niere nicht in Ordnung ist, ne, Nierenerkrankung, sowas ist auch, was man im Hinterkopf haben sollte. Also ihr merkt, es ist schon relativ viel. Das heißt nicht, dass wenn eine Sache von der, die ihr dort gerade von uns gehört habt, in der Anamnese habt, also in eurer Krankengeschichte, dass ihr das jetzt bekommen sollt. Aber es ist immer wichtig, das im Hinterkopf zu haben.
Was ich auch wichtig finde, nochmal vorweg, ist, wenn man jetzt sagt, 2-5% aller Frauen können betroffen sein und hier schon so Wörter gefallen sind wie Intensivstation und notfallmäßiger Kaiserschnitt und so, dass wir das auch nochmal auflösen. Also die meisten Gestoseformen verlaufen sozusagen so, dass man am Ende der Schwangerschaft die möglicherweise entwickelt und die dann aber auch gut unter Kontrolle sind. Also ihr würdet zum Beispiel sehr engmaschig in die Frauen in ärztliche Betreuung kommen. Man würde möglicherweise häufiger einen Doppler-Ultraschall machen. Zu bestimmten Blutwerten kommen wir später auch noch. Und man würde euch halt gut überwachen, damit es eben nicht eskaliert. Ne? Und was bestimmt so die häufigste Intervention ist, ist dann einfach eine Geburtseinleitung um den Termin rum, manchmal eben aber auch schon in der 38. Woche. Also es geht da immer abzuwägen, dass man sozusagen einerseits schaut, dass das Baby natürlich so lange wie möglich im Körper heranreifen soll. Die meisten Gestosen sind ein Thema der späten Schwangerschaft. Aber wenn sich so eine Gestose eben schon sehr früh ankündigt, 32., 33. Woche, dann kann das durchaus auch mal ein Grund sein für eine schnelle Beendigung der Schwangerschaft. Man wägt sozusagen da immer ab und schaut genau, wo geht's dem Kind jetzt besser im Bauch drin bei seiner Mutter? Was macht sozusagen der Stoffwechsel der Mutter? Wie geht's ihr mit der Schwangerschaft? Und wie lange kann das Kind dann noch drin bleiben? Und wie viel Zeit hat man dann am Ende, wenn man sich für die Beendigung einer Schwangerschaft entscheidet, für eine Geburtseinleitung? Je nachdem, wie früh die ist, dauert so eine Geburtseinleitung ja eine Weile, weil der Körper erstmal schnallen muss, dass er das Baby jetzt hergeben soll. Oder dass es manchmal dann eben auch in einem Kaiserschnitt endet. Das ist aber sehr selten. Ne? Also die meisten Gestosen, die sind wirklich gut führbar, gut beobachtbar. Möglicherweise kommt ihr um eine Geburtseinleitung nicht immer drum herum, aber dann werden die Kinder irgendwie um und bei am Termin geboren und alles ist gut. Ne? Aber man muss eine Gestose wirklich verstehen als rohes Ei so ein bisschen. Ne? Also wenn da was im Busch ist, dass man da also nichts verpasst. Und eben, Sissi, weil du mich so danach gefragt hast, so anekdotisch, was für Frauen fallen die ein? Da fallen einem dann natürlich im Verlaufe der Berufsjahre vor allen Dingen die ein, wo das dann irgendwie auch so verlaufen ist, dass man entweder sich zurückbesinnt, so wow, da hatten wir alle auch das richtige Gefühl. Also das finde ich manchmal immer so spannend, ne? So auch rückblickend. In ganz verschiedenen Situationen in der Geburtshilfe. Dieses intuitive Gefühl ist immer so ein bisschen, wird immer so ein bisschen belächelt. Aber bei all diesen Frauen war so ein Gefühl von, also bei den Frauen jetzt von Katastrophenwahrnehmung. Irgendwie hatten die alle das Gefühl, hier läuft richtig gerade was schief. Und ich hatte auch immer so ein Gefühl von, da nehme ich jetzt heute Abend um 10 noch Blut ab und schicke die nicht erst morgen oder so in Ruhe zum Frauenarzt, sondern die geht jetzt heute noch mal in die Klinik oder ich fisch die da raus bei mir aus der Akupunktur, weil die irgendwie, also ohne das jetzt benennen zu können, komisch aussieht oder ich ein komisches Gefühl habe oder irgendwie sowas. Also das finde ich dann immer wieder erstaunlich, wie man bei so seltenen Situationen einfach in einer erfahrenen Betreuung tatsächlich auch immer mal wieder sowas erlebt, dass man irgendwie sagte, so, und die geht jetzt in die Klinik und zack, die Bums. Alle sagen im Nachhinein, boah, wie hast du denn das raus? Also da hattest du ein gutes Gefühl und so. Und irgendwie hatte man das da, oder? Kann ich gar nicht beschreiben, aber das kennst du gut, ne?
Ja, das kenne ich total gut. Und ich glaube einfach, es ist auch wichtig, dass man Symptome ernst nimmt. Ne? Oft wird ja dann so auch was so abgeschüttelt, ne, wenn sie sowas beschreiben und man denkt so, ach ja, nee. Aber dass man da wirklich immer ganz genau hinhört, weil sowas kann sich ja innerhalb von Stunden einfach total umschlagen. Und da ist man dann immer froh, wenn man doch gleich schon früh reagiert hat und es gar nicht erst schlimmer wird. Und man ja, die Frauen da so raus fischen kann. Was ein also ganz
weg vom Drama hin zur Prophylaxe.
Genau, was ja ein ganz wichtiger Tipp ist, und ich kann mich noch an mein Externat, das habe ich bei deiner ersten Hebamme ja gemacht, und da waren wir, glaube ich, auch bei einer Gestosefrau, und da bin ich das erste Mal in Verbindung gekommen, also es ist auch auf jeden Fall 15 Jahre her, und da bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen mit den Gestosefrauen in meinem Externat bei dieser Hausgeburtshebamme. Und da weiß ich noch, dass die gesagt hat zu der Frau, und du musst immer alles salzen. Und dann hast du ein Stück Gurke in der Hand und ein Ei und dann haust du da nochmal Salz drauf. Und man denkt erst so, okay, gut, so. Aber das ist auf jeden Fall für alle Schwangeren, unabhängig von Vorerkrankung, total wichtig, weil wenn sich die Plazenta einnistet, dann haben wir einen erhöhten Bedarf, und das ist für die Blutmenge total wichtig, und deshalb habe ich das immer, das habe ich so in meinem Ohr als junge Hebammenschülerin, wie ich da saß, auf die Gurke und auf das Ei ordentlich Salz.
Mhm, genau, also da geht es so um osmotische Prozesse, ne? Dass das Salz-Flüssigkeitsverhältnis im Blut so eine wichtige Rolle spielt, dass, damit das Blut eben schön viskos, flüssig
damit es gut fließen kann.
Und auch wirklich gut durch diese kleinen kapillären Strukturen dann überhaupt fließen kann.
Genau. Also anders als Herr Lauterbach, der nicht Salz, habe ich neulich irgendwo gelesen, solltet ihr euch das hier in der Schwangerschaft nicht hinter die Ohren schreiben, sondern salzt eure Gurke gut und damit euer Blut schön fließen kann und nirgendwo festhängen bleibt, sondern das einfach gut fließt.
Und wenn man einen hohen Blutdruck entwickelt, dann ist das tatsächlich eines der ersten, fast kann man sagen, Notfallmaßnahmen. Es gibt ja auch den salzsensiblen Hypertonus, also was weiß ich, vielleicht hat eure Oma einen hohen Blutdruck und der Hausarzt sagt, hier kein Salz essen. Das ist was anderes. Ne, das ist eine ganz andere Ätiologie. Da ist man manchmal ein bisschen irritiert, wenn man das hört. Aber es ist wirklich im Rahmen einer Gestose ein wirklich erstaunlich, also weil es so einfach ist, erstaunlich wirksames Tool, dass die Frauen wirklich, also grammweise, das könnt ihr dann genau nochmal bei den Gestrose-Frauen auf der Website nachlesen, dass die Frauen wirklich grammweise Salz ergänzen, um den Blutdruck runterzukriegen. Und das funktioniert wirklich manchmal erstaunlich toll. Also innerhalb von 2 Tagen hat man da manchmal den Blutdruck echt um 10, manchmal sogar um 20 Punkte gesenkt durch diese einfache Maßnahme. Das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und in der Prophylaxe, also gut zu salzen sozusagen, das ist in der Schwangerschaft immer günstig. Und wie ihr dann sozusagen die Salzmenge dann ausrechnet, wenn ihr sie wirklich braucht, weil ihr einen hohen Blutdruck entwickelt, das könnt ihr dann im Detail dann nochmal nachlesen. Und natürlich vor allen Dingen mit eurer Hebamme, die euch dann hoffentlich gut betreut, auch besprechen.
Ja, das ist die Adresse dann eurer Wahl. Was wir in unserer Recherche einfach noch auch gemerkt haben und auch wussten, aber jetzt nochmal, wenn man da sich wirklich nochmal ein paar Tage mit beschäftigt, ist halt einfach, dass alles auch wieder zusammenhängt mit dem Nährstoffbedarf. Und da kommen wir dann jetzt wieder zu den ganz feinen, also hochkomplexes Thema, ne? Also nix jetzt hier um jetzt und bitte auch nicht, wenn ihr jetzt wie euer Vitamin D-Mangel ist so und so, das können wir nicht beantworten. Das müsst ihr ärztlich alles abklären lassen, ne? Also das ist wirklich nicht böse gemeint, aber wir können diese Beratung einfach nicht. Erstmal ist es nicht erlaubt, ne? Also es ist gar keine. Wir stehen ja mit euch in überhaupt gar keiner Hebammenarbeit in Kontakt. Das sind einfach sozusagen Informationen, die wir euch hier geben können. Aber die letztendliche individuelle Betreuung von euch selber, das muss ärztlich oder mit eurer betreuenden Hebamme erfolgen. Aber das ist auf jeden Fall, was mich wieder so zum Nachdenken gebracht hat, wie wichtig einfach dieses Thema in den nächsten Jahren einfach noch sein wird. Wie ist unser Nährstoffhaushalt und wie sensibel ist er auch, wenn halt kleinste Faktoren halt schon nicht stimmen, ne? Und wir nehmen jetzt mal nur die die einfachsten Sachen, ne? Das ist halt, dass man auch einen Zusammenhang gesehen hat, wenn der Vitamin D-Haushalt einfach nicht optimal, wenn du da unterversorgt bist.
Genau, also Vitamin D ist, also ne, kurioserweise, das kommt echt immer wieder überall. Also wenn man dann irgendwelche Erkenntnisse gewinnt, guck, hier ist schon wieder Vitamin D irgendwie ein Faktor. Omega-3 ist auch ein wichtiger Faktor. Das hat mit dem Blutgerinnungssystem eben auch eine Beziehung und mit dem immunologischen System eben auch. Also die Omega-3-Fettsäuren sind unglaublich wichtig. Dann gibt es einen Marker im Blut, das sogenannte Homocystein. Das ist ein Eiweißstoff oder ein Eiweißabfallprodukt, wenn man so will, was im Körper anfällt. Und normalerweise wird es verstoffwechselt und ausgeschieden. Und es gibt Menschen, das ist einfach genetisch geprägt, und es gibt einen sogenannten Polymorphismus, was bedeutet, dass es eben sein kann, dass bestimmte Stoffwechselsituationen nicht so optimal ablaufen und dass dieses Homocystein eben nicht so gut abgebaut werden kann. Und was man zum Abbau von Homocystein unbedingt braucht, ist Folsäure mal wieder, die ja in der frühen Schwangerschaft sowieso eine besondere Bedeutung hat. Aber auch die anderen B-Vitamine, vor allen Dingen Vitamin B6 und B12, diese drei B-Vitamine, Folsäure, B6, B12, spielen eine wichtige Rolle beim Abbau vom Homocystein. Und das Homocystein ist ein, wenn man so will, Gefäßgift. Das kennt man auch später im Lebensalter, wenn man 50, 60 ist, als wichtigen sozusagen Risikomarker für so andere kardiovaskuläre Erkrankungen, also Bluthochdruck im Alter oder eben dann die Arterienverkalkung und solche Sachen. Da auch da hat das Homocystein seine Finger im Spiel, und das ist sozusagen ein böser Marker. Und den kann man durchaus auch am Anfang der Schwangerschaft mal bestimmen lassen. Kostet ein paar Cent. Der ist wirklich nicht der Rede wert. Muss man nüchtern bestimmen lassen. Und dass man dann eben schaut, dass man dann einen erhöhten Vitamin B-Bedarf hat. Ne? Und wenn man das weiß, dass man zu diesem hohen Homocystein-Spiegel neigt, also wie gesagt, das ist eine genetische Komponente. Es gibt Menschen, die neigen dazu und haben das. Dann kann man da zum Beispiel gezielt dann eben auch nachsteuern.
Dann würde ich jetzt nochmal einen Satz kurz sagen, mal gucken, dass sich natürlich auch der Nährstoff, die Nährstoffversorgung im Laufe der Schwangerschaft ändert, also ein höherer Bedarf ist, ne? Wenn der Bauch wächst, dass man halt, deshalb ist halt einfach schon einfach Blutkontrollen sozusagen und gucken, wie es sich verhält, einfach wichtig, um da halt, wenn man halt einen Mangel hat, einfach auch durch einfache Tools, ja, so wie diese Nahrungsmittel zu ergänzen, halt einfach den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ne? Also es ist ja manchmal gar nicht so eine großen Stellen, sondern man kann da eigentlich relativ einfach dann halt auch nachjustieren.
Und vor allen Dingen ganz zu Beginn der Schwangerschaft ist das eben wichtig. Ne? Also es ist eben tatsächlich so, dass man die Folgen einer Gestose meistens erst im letzten Drittel der Schwangerschaft sieht. Also dass da die Probleme hochpoppen. Dass die Ursache aber ganz, ganz früh tatsächlich in der Einnistungsphase, dass da schon entscheidende Weichen gestellt werden. Und dass zum Beispiel der Bluthochdruck, der sich am Ende entwickelt, fast so wie so ein erfordernes Blutdruck ist. Also man kann sich das so vorstellen, wenn die Plazenta-Gefäße sich gut in das Endometrium einsiedeln und diese Arterien, die sind so spiralig. Und wenn die schön spiralig sind, dann können sie das Blut auch gut durchlassen. Ich mache das jetzt absichtlich mal so ein bisschen laienhaft. Wenn die aber eben nicht gut ausgebildet sind, ganz früh in der Schwangerschaft, dann kommt einfach nicht mehr so viel Blut beim Kind an. Und dann macht der mütterliche Körper sozusagen reaktiv einen höheren Blutdruck, um damit mehr Druck sozusagen das Blut hinzupumpen. Das nennt man erfordernes Hochdruck. Und das ist sozusagen dann schon als Zeichen, der Blutdruck steigt an, eine Folge aus einer frühen Plazenta-Einnistungskomplikation, könnte man es irgendwie, klingt dann immer gleich so doof, aber so. Das heißt, wenn ich eben sagte, entscheidende Weichen werden in der frühen Schwangerschaft gestellt, ist es eben auch so wichtig, dass man in der Kinderwunschphase schon schaut nach einer guten Nährstoffversorgung. Ne? Das ist in jedem Fall eine gute Idee.
Und wie du es gerade so schön beschrieben, die Weichen werden in der Frühschwangerschaft gestellt. Und jetzt kriegen wir einmal Besuch hier, nämlich, also falls ihr das hört, mein Baby hat Hunger.
Schmatz, schmatz.
Schmatz, schmatz, genau. Was ich gerade noch ergänzen wollte, ist halt, sowas kompensiert der Körper dann ja auch oft bei der Geburt, ne? Zum Beispiel mit schlechteren Herztönen. Dass halt, wenn Anstrengung ist, er das halt nicht mehr kompensieren kann und dass dann die Herztöne des Babys runtergehen. Und das sind einfach Sachen, die in der Frühschwangerschaft geprägt wurden. Krass einfach, ne? Mhm. Wie, ja, diese ersten 12 Wochen einfach, was da einfach
ja, alles grundlegend passiert, damit sich alles gut einnistet, dass die Gefäße einfach, ich finde es wahnsinnig, also unglaublich.
Ja. Ja, und auch, also mittlerweile ist man ja auch tatsächlich so weit, dass man das Symptombild der sogenannten Plazenta-Insuffizienz, also einer nicht gut versorgenden Plazenta für das Baby, eben auch in diesen Formenkreis der Gestosen mit hinein sortiert, ne? Dass man also sagt, so, okay, das ist, also, na klar, wenn man in der Schwangerschaft raucht, zum Beispiel, die Plazenta kann insuffizient werden, dadurch, dass sie verkalkt und Nikotinablagerung kriegt, weil ihr Kette geraucht habt in der Schwangerschaft, ist natürlich nicht gut. Also, das könnte auch natürlich ein Grund einer sekundären Plazenta-Insuffizienz sein. Aber dass die primären Plazenta-Insuffizienzen tatsächlich auch, ne, wenn wir das eben beschrieben haben mit dieser Einnistungssituation, dass da einfach so ganz viel Grundlegendes passiert und je besser und je saftiger das Endometrium dann ist und je besser sich die Plazenta-Gefäße einsprossen können, umso besser ist natürlich die Versorgung für die gesamte Schwangerschaft. Da wird auch da, genauso wie beim Baby, ja auch alle Organe angelegt werden in der frühen Embryonalphase. So ist es eben bei der Plazenta auch. Deshalb ist diese frühe Schwangerschaft auch dafür so wegweisend.
Was vielleicht auch einfach noch wichtig ist, gerade wenn man sich bestimmt ernährt, zum Beispiel auch vegetarisch und vegan, dass man da halt auch wirklich ganz genau aufpasst in der Schwangerschaft. Also man hat einfach einen erhöhten Eiweißbedarf, der ganz wichtig ist, dass der gut gedeckt ist, wenn man keine tierischen Produkte isst, dass man da dann halt wirklich, wirklich gut kontrolliert die Blutwerte und vor allen Dingen die Sachen dann halt ergänzt, ne? Also Vitamin B6, ganz, ganz wichtig, und B12, das hast du eben auch schon mal angesprochen, aber das ist bei der, ist nicht unbedeutend, der Eiweißmehrbedarf nicht schwanger zu schwanger, dass man da wirklich einfach genau guckt, dass man das alles gut im Griff hat.
Es gibt vielleicht noch was, darauf können wir kurz drauf hinweisen, wenn man sozusagen eine Gestose schon mal hatte und jetzt in die zweite Schwangerschaft hineingeht und sozusagen alles tun möchte, um dem vorzubeugen, dann ist diese Nährstoffversorgung ein ganz wichtiger Punkt, den wir eben beschrieben haben. Ein zweiter ist so ein bisschen Off-Label-Verfahren, das ist ASS, und zwar sozusagen als Baby-ASS, also Aspirin, ne? Eben nicht so wie als Kopfschmerztablette mit 500 Milligramm, sondern mit 100 oder sogar bis 150 Milligramm, also diese sogenannten Baby-Aspirin, die, weiß ich auch nicht, der Opa vielleicht auch nimmt, ja, der mal einen Herzinfarkt hatte oder sowas, weil das einfach die Blutgerinnung in der Weise so ein bisschen beeinflussen kann, dass das Blut so ein bisschen flüssiger wird und so Mikrotrompen sozusagen vorbeugen kann. Das wird mittlerweile auch relativ weitreichend empfohlen. Das muss man eben auch nur früh genug damit anfangen. Damit kann man sozusagen schon rund um die Konzeption beginnen, wenn man das weiß. Und da seid ihr ja möglicherweise noch nicht in Kontakt mit euren tollen, schlauen Hebammen und Gynäkologinnen, sodass ihr sowas durchaus, also ich finde, das kann man jetzt hier auch immer sagen, auch auf eigene Faust tun könnt. Ne? Es gibt sozusagen überhaupt keine Risiken, die das hat. Deshalb ist man da mittlerweile, also das Evidenzlevel ist so, dass man sagt, ja, nicht alle Studien sagen das gleiche, dass das der totale Burner ist, aber es hat eher Vorteile als Nachteile, Nachteile nämlich gar keine, und deshalb ist das ruhig ein Versuch wert, ne, dass man also auch bei Frauen, die zum Beispiel viele Fehlgeburten hatten, wird das ja häufig auch empfohlen aus einem ähnlichen Grund, da geht es einfach um diese Mikrodurchblutung in dieser fragilen Einnistungsphase, und das kann man mit ASS ganz gut beeinflussen.
Plus, dass ja auch da wichtig ist, vorher dann schon den ganzen Nährstoffgehalt, also den ganzen Nährstoffe einmal prüfen lässt und dass man da gegebenenfalls halt natürlich auch alles auffüllt, was aufgefüllt werden muss oder ergänzt, wenn man schwanger werden möchte. Ansonsten wollen wir noch so ein bisschen, dass es ja auch mittlerweile auch so ein paar Tests gibt, also Frauen, die sozusagen, wir hatten ja zu Beginn des Podcasts gesagt, was Risikofaktoren sein können und wo man halt in den ersten, zwischen der 9. und 13. Schwangerschaftswoche jetzt auch Tests machen kann, wo man vielleicht einfach darauf schon ein bisschen und dann die Schwangerschaft sozusagen da weitgehend gut zu betreuen, um halt eine schwere Gestose zu vermeiden.
Genau, also diese Bluttests, das sind so spezielle Plazenta-Enzyme und so. Das ist alles relativ komplex, ist auch nicht billig. Also zahlen die Krankenkassen nur auf Indikation. Aber es ist mittlerweile einfach, weil es ein einfacher Marker ist, mittlerweile auch so breit etabliert, dass euer Frauenarzt, Frauenärztin, die kennen das auf jeden Fall, so dass ihr da einfach auch möglicherweise von euch aus das gar nicht ansprechen müsst. Aber nur, dass ihr das für den Hinterkopf wisst, man kann da ein bisschen was machen. In Verbindung mit der Dopplersonographie, die da auch eine hohe Bedeutung hat, ne, dass man also auch früh in der Schwangerschaft sich die Plazenta und die Versorgung der Plazenta durch eure uterinen Gefäße gut anguckt, damit auch da nichts anbrennt.
Ich habe hier gerade noch mal aufgeschrieben gehabt, was Vitamin D macht. Ne? Also wenn du dreimal häufigere Frühgeburten, viermal häufigere Kaiserschnitte und dreimal häufiger Präeklampsie, wenn der Wert weniger als 20 ng pro Milliliter ist. Das finde ich krass.
Klar. Also Vitamin D ist einfach ein krasses Zeugs. Man braucht das einfach. Und man hat davon nicht genug im Winter, alle. Also es ist einfach rein physikalisch nicht möglich, Vitamin D zu bilden. Jetzt poppen ja so langsam wieder die ganzen Instagram-Fotos auf, wo die ersten Sonnenstrahlen im Frühling auf dem Balkon und die Leute dann dazu schreiben, oh, mal ordentlich Vitamin D tanken nach diesem grauen Winter. Ihr tankt in unseren Breitengraden 0% Vitamin D dadurch. Es ist total schön, dass die Sonne wieder rauskommt und es tut unserer Seele gut und es tut auch der Netzhaut gut und all dem, aber Vitamin D bildet man da nicht. Man muss wirklich von Oktober bis Ostern, die beiden O's, muss man Vitamin D supplementieren, in der Schwangerschaft und in der Stillzeit und in der Kinderwunschzeit zumal. In alles andere mischen wir uns ja hier nicht ein. Aber das ist für alles Mögliche gut. Und immer wieder staune ich auch, genau wie du jetzt. Krass, schon wieder mal hat man hier irgendwie Vitamin D am Start. Ja. Und Omega-3, das ist, finde ich, so ein ähnlicher Superstoff.
Ja, Omega-3 ist
der einfach auch überall zu finden ist, weil diese ganzen immunologischen und Blutgerinnungsdinge einfach in der Schwangerschaft so, so, so wichtig sind.
Ja, hier
und deshalb ist das kein Wunder.
Jetzt kann ich noch mal ein bisschen hier noch ein paar Zahlen geben. Auswirkung einer Vitamin D3-Gabe von 2000 internationalen Einheiten täglich in der Schwangerschaft, ja. Schnellerer Eintritt einer Schwangerschaft, ne? Natürlich und wenn man Kinderwunsch. 8-mal seltener Diabetes, 4-mal weniger Präeklampsie und 5-mal weniger kindliches Asthma. Krass.
Klingt gut, also ich würde es machen. Und also ne, überhaupt so dieses ganze Supplementierungsthema, also auch Magnesium zum Beispiel ist ein total wichtiges Mineral, auch natürlich für alles Mögliche in der Schwangerschaft, aber auch eben für die Blutgefäße. Und deshalb ist es so, dass alle Frauen, die in die gestotische Richtung abwandern sozusagen, die kriegen auch alle irgendwie Magnesium. Dann gibt es bei den Gestrosefrauen, das ist jetzt ein bisschen special, nur sozusagen, dass ihr es für euren Hinterkopf mal gehört habt, Alpha-Liponsäure als Antioxidans zum Beispiel. Gibt es auch Studien sozusagen, die da von Gewinn mit Alpha-Liponsäure sprechen. Arginin, das ist eine Aminosäure, die auch eine Aufwirkung hat auf das Gefäßsystem, kann man auch probieren. Aber das ist jetzt alles schon ein bisschen speziell. Wie gesagt, bei den Gestosefrauen findet ihr da mehr Literatur. Und dann gibt es noch eine Sonderform der Gestose, ne Sissi?
Ja, auch relativ selten, aber doch immer wieder. Meistens ist es ja so, wenn man es lange nicht hatte, dann kommen sie alle auf einmal, ne?
Ja,
genau. Ich hatte das letztes Mal, passt ja auch, ne? Wie es in Risiko bei den Risikofrauen beschrieben wird, wer das haben könnte. Ich hatte es bei einer Zwillingsschwangerschaft, meine letzte Cholestase. Also und was ist jetzt Cholestase? Fragt ihr euch. Also meine letzte Schwangere, die ich hatte, war natürlich auch eine Zwillingsschwangerschaft und die hat eine Cholestase entwickelt. Das heißt, dass es sozusagen eine Funktionsstörung in der Leber gab.
Genau wie das HELLP-Syndrom, ne? Also auch da, das ist ja auch dann so fancy, so verschiedene Organsysteme, die Niere, die unter den Blutdruck regelt und die den Protein regelt und die Leber, die bestimmte Transaminasen, also bestimmte Leberwerte und auch den Gallenfluss regelt und so. In diesen Organsystemen sozusagen kommt es dann am Ende der Schwangerschaft dann in dieser Weise dann manchmal zu so einer Überlastung, so könnte man das irgendwie vielleicht beschreiben. Und die Cholestase, also rein symptomatisch fallen die Frauen meistens dadurch auf, dass die sagen, boah, mir juckt alles. Und dass die so einen dollen Juckreiz entwickeln. als häufiges Einstiegssymptom. Das gibt es natürlich auch ohne Cholestase. Also auch die Haut reagiert in der Schwangerschaft durch verschiedene Einflüsse und aus verschiedenen Gründen empfindlich. Und so ein Juckreiz oder auch Frauen, da poppt eine Neurodermitis in der Schwangerschaft auf und so. Also das ist wichtig, dass jetzt davon auch abzugrenzen. Aber wenn eine Frau sagt, ich gehe ins Bett und alles juckt, vor allen Dingen, wenn sie beschreibt, sind die Hand und die Fußsohlen, da fängt das nämlich meistens an bei einer Cholestase, dann horchen wir auf und dann sollte man das abklären. Das kann man relativ einfach mit einer Blutuntersuchung machen. Bei einer Cholestase wird die Harnsäure gemessen und eben die Leberwerte. Und wenn die in Ordnung sind, ist es keine Cholestase. Wenn es eine ist, dann kann man versuchen mit so Gallensäurepräparaten das zu therapieren, aber eben auch genau zu beobachten. Also man weiß eben auch, dass die Cholestase auch nicht so witzig ist für die Plazenta auf lange Sicht und dass man da euer Kind gut überwacht und gut aufpasst.
Also solltest du an einer Cholestase leiden, ist auf jeden Fall dir zu empfehlen, nochmal unsere Podcast-Folge zu hören, wo wir über Einleitung sprechen, weil es werden engmaschig deine Blutwerte sozusagen kontrolliert und geguckt, dass die, wenn die natürlich weiter ansteigen, dass man dann halt darauf, dann wird es natürlich auf eine Einleitung wahrscheinlich hinaus laufen und deshalb ist es ganz gut, wenn du darauf vorbereitet bist. Ansonsten ist natürlich einfach ist sehr, sehr belastend, weil dieses Jucken einen ja wahnsinnig macht und eigentlich relativ wenig hilft. Also das ist so, also ich finde...
Ich finde ja diese Gallensäure-Präparate, also die sind auf jeden Fall ein Versuch wert, ne? Also das heißt nicht, dass das unbedingt klappen muss, aber diese, also UDCA ist so eine Abkürzung für diese... Wie kriege ich das zusammen? Urso-Desoxycholsäure oder so. Das ist auf jeden Fall ein Versuch wert, aber das kriegt ihr von eurem Arzt verschrieben, ist jetzt für hier wahrscheinlich auch schon zu special.
Mariendistel unterstützt die Leber, ne?
Stimmt.
Mariendistel. Ja. Ich finde halt, dass auch hier, wie für irgendwie, ich benutze es ja für alles, deine Recovery Spray auch ganz gut hilft, gerade wenn man so immer so kurz, ne, dass man sich mal kurz damit besprüht.
Auf der Haut.
Auf der Haut. Weil wenn man wirklich einfach, also man wird ja wahnsinnig, wenn man das wirklich richtig doll hat, ne? Das ist einfach. Und dann halt einfach eine kalte Badewanne, also dass man halt nicht so heiß badet, das ist die Haut so also wie Umschläge sozusagen, also am liebsten würde man sich auch Joghurt auf die Haut schmieren, weil man das Gefühl hat, irgendwie was kühlt und dass man halt nicht so juckt, ne? Aber es hilft einfach relativ wenig, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Das ist sozusagen noch eine Form, die sozusagen mit dazu gehört und wichtig ist natürlich halt, wenn ihr sozusagen eine von diesen Unterliegeästhosen, eine Erkrankung fällt und eure Schwangerschaft sozusagen schnell beendet wird, entweder durch einen Kaiserschnitt oder auch durch eine Einleitung, ist natürlich auch oft so, dass es oft so 32., 34. Woche, wie es Karin vorhin schon gesagt hat, dass wir uns dann natürlich noch im Frühgeburtsalter bewegen. Also dass ihr dann meistens sozusagen auch noch mehrere Wochen mit eurem Baby in der Kinderklinik seid, falls ihr es nicht sozusagen bis zur 37. Woche schafft. Da ist natürlich dann auch nochmal das Kapitel wichtig, was wir auch schon hier besprochen haben, wie das dann ist, wenn man im Krankenhaus sozusagen mit Baby ist. Das ist natürlich einfach dann der andere Rattenschwanz, der oft dann manchmal noch damit hinten dran hängt.
Ja, genau. Also auch zu verstehen, dass ihr euch eure Schwangerschaft, also oft in dem Moment, wo das Wort Gestose fällt, gerade wenn es dann tatsächlich diese Form ist, die wir jetzt hier zuletzt besprochen haben, die dann einfach auch richtig Medizin braucht und die vielleicht einen Klinikaufenthalt braucht und die vielleicht bedeutet, dass das Baby früher, als es an der Zeit wäre, geholt werden muss, dass das ja häufig sehr abrupt kommt. Ne? Man hat sich so auf die letzte Phase der Schwangerschaft gefreut, da wird es dann ganz gemütlich und mit dem Nestbau und dann geht man nochmal zum schwangeren Yoga und zur Akupunktur und macht es sich so richtig schön und dann ist es so abrupt so, dass gesagt wird, ja nee, wir biegen jetzt mal hier woanders ab. Und ab jetzt ist das eine relevante Risikoschwangerschaft und man muss ins Krankenhaus und möglicherweise wird das Kind früher geholt. Dass man da auch ja so eine Form von unter Schock steht und auch diese emotionale Komponente ja so wichtig ist, ne, dass ihr Angst habt um euch und um euer Baby und dass das so von jetzt auf gleich so eine andere Wendung nimmt. Das ist für die Frauen häufig auch was, was einem dann so länger nachhängt. Und da haben wir auch in diesem Kapitel, was ich sie eben angesprochen hatte in der Folge, über aus dem Kreißsaal in die Kinderklinik heißt das, glaube ich, so, ne, wenn so eine Schwangerschaft abrupt endet und ihr so emotional auch gar nicht so hinterherkommt, da haben wir auch nochmal ausführlich über diesen Aspekt gesprochen.
Gut. Eine Sache ist mir noch eingefallen, weil das ist auch nochmal so eine alte Sache, die wir haben die Wassereinlagerung, könnten wir vielleicht nochmal kurz erwähnen, weil das ist ja auch so ein, die kommen natürlich auch, sind ganz normale Schwangerschaftsbeschwerde auch zum Ende der Schwangerschaft, aber sind natürlich auch mal, wenn ihr auf einmal ganz viel zunehmt, ne, also so wirklich so, wenn Frauen gerade so rund um die 24. bis 28. Schwangerschaftswoche auf einmal so wirklich Wassereinlagerung kriegen, das ist auch immer sozusagen ein Zeichen, dass ihr das ärztlich vorstellt. Und früher hat man ja immer gesagt, okay, wenn man entwässern wirkt, so wie es wie Brennnesseltee und so weiter, ne, das hilft ganz im Gegenteil, weil ihr dann die ganzen guten Sachen aus ihrem Körper rausschwemmt, die wir halt wollen. Also dann macht ihr euch sozusagen eher noch mehr Wassereinlagerung. Das ist auch nochmal eine wichtige Sache, weil das sagen ja immer gerne, das ist auch immer so ein alter Tipp, ne? Also dass man halt
die Omas,
genau, ne, so Entwässerungsmittel hier und
Reistage,
Brennnesseltee, Zinkkrauttee, so Sachen, dass man da halt
alles verboten
nicht machen. Ne? Also diese Flüssigkeit braucht euer Körper und ganz im Gegenteil, ihr sollt bitte nicht entwässern.
Schwimmen gehen ist aber gut. Ja. Also alles, was sozusagen über Kompression dazu führt, also im Wasser sozusagen beim Schwimmen durch den Druck des Wassers sozusagen, physikalische Kräfte auf das Gewebe, dass sozusagen Wasser ins Gefäßsystem zurückgebracht wird, auch Kompressionsstrümpfe und so, das kann man alles gerne machen, weil dann das Wasser im Gefäßsystem landet und sozusagen nicht über die Niere dann irgendwie noch belastet und angekurbelt wird über entwässernde Mittel sozusagen. Na, also physikalisch schwimmen gehen und so ist total super. Danach könnt ihr ordentlich pinkeln. Und das kann man alles machen, aber keine entwässernden Mittelchen. Ob sie jetzt natürlich in Anführungsstrichen sind oder Medikamente, vollkommen egal. Nichts davon sollt ihr machen.
Genau, also schwimmen gehen, Stützstrümpfe, eure Vitamin D, eure Vitamin D-Gehalt bestimmen, dann Erhöhung der Salzaufnahme, das ist auch gut gegen Wassereinlagerung und Checken von Folsäure B12, B6, Vitamin B6 und B12. Ne? Das sind so die wichtigsten Sachen. Und was man auch gut machen kann, ist manchmal ja auch, du machst ja auch Akupunktur, ne? Das hilft ja auch gut. Mhm. Genau. Ich liebe Lymphdrainage. Das ist natürlich
auch super.
Und genau, das sind so Sachen, die man auch noch gut machen kann.
Genau, die aber sozusagen symptomatisch sind, ne? Die lindern oder die lösen nichts an der Ursache, die wir ja, ne, das haben wir jetzt hier so ein bisschen rausklamüsert, sozusagen ursächlich bedingt ist in der ganz frühen Schwangerschaft an der Plazenta. Und da kommen wir eben am Ende nicht mehr hin. Ne, deshalb ist die Prophylaxe und die frühe Schwangerschaft eben so wichtig, dass wir uns da besonders gut drum kümmern. Am Ende kann man sozusagen nur noch an den Symptomen was machen und nicht mehr an der Ursache. Deshalb ist die frühe Schwangerschaft für alle und vor allen Dingen die frühe Schwangerschaft für Frauen, die schon einmal eine Gestrose entwickelt haben, wo man dann einfach noch mehr machen kann und noch akribischer auf diese Dinge achtet, dann eben besonders wichtig. Gut, ihr Lieben, haben wir es?
Sissi? Ja, ich würde sagen schon. Ne? Also die wichtigste Message ist auf jeden Fall, wenn ihr sozusagen betroffen sein solltet, wenn ihr diese Risikofaktoren auch habt, ist, dass ihr euch mit den Gestosefrauen in Verbindung setzt und da nochmal ganz explizit einfach schaut, was ihr braucht und diese ganzen anderen Werte einfach bestimmen lässt durch eure betreuenden Ärzte. Ganz, ganz wichtig. Und wir einfach wirklich nochmal davon auch einfach Abstand nehmen, dass wir diese Beratung leider nicht über den Podcast machen können, sondern das sind Anregungen für euch, damit ihr sozusagen jetzt damit was anfangen könnt und gucken könnt, wie man ganz individuell bei euch da ansetzen kann.
Das ist mir nochmal ganz wichtig, weil Karin kann keine Nährstoffberatung für Deutschland machen.
Ja, du auch nicht. Also nee. So, wir kriegen ja beide natürlich viele Nachrichten. Wir freuen uns auch drüber. Mir tut es dann nur immer so leid, wenn ich dann einfach, also man kann ja dann nicht auch einfach ein Herzchen zurückschicken oder irgendwie sowas. ihr schreibt uns ja nicht, weiß ich auch nicht, wo hast du deinen Pulli her oder so, sondern da stehen ja, also ne, manchmal kriegen wir einfach Nachrichten mit maximaler Zeichenzahl und wo wir auch wirklich merken, da ist ein richtiges Bedürfnis dahinter, Hilfe zu erfahren, weil ihr die nirgendwo findet und irgendwie denkt, wir wissen alles und können alles und so. Und das ist ne, ja auch immer ein sehr wertschätzendes Signal, was wir auch als solches verstehen. Nur können wir das sozusagen in dieser Menge einfach tatsächlich in dieser Weise nicht leisten. Aber das wisst und versteht ihr ja.
Genau, aber es ist, glaube ich, einfach immer wichtig zu sagen, weil dieses Beratung, das dürfen wir auch einfach nicht, ne? Also wir dürfen es auch einfach nicht. Und deshalb ist das ein grober Überblick und guckt einfach, dass ihr euer Vitamin D heute nochmal gleich nehmt. Ich muss meins auf jeden Fall noch nehmen. Und wir wünschen euch einfach eine gute Woche. Ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, mein Herz, es tut mir leid.
Nein.
Und das wirklich auf jeden Fall, ich fand es auch nochmal so, die haben die letzten Tage super viel dazu gelesen, wie komplex es einfach ist. Und wir wollten einfach einen kleinen Überblick hier geben, so dass ihr eine Idee davon habt, aber das ist natürlich mega komplex, dieses Thema.
Genau. Und in diesem Sinne haben wir es ein bisschen sortiert für euch. Ich hoffe, es ist nicht komplizierter geworden, sondern verständlicher. So ist es ja manchmal, ne? Dass wenn man beginnt, sich mit Themen zu beschäftigen, dann merkt man erstmal, wie groß und komplex die sind. Aber dass wir es für euch so ein bisschen aufgedröselt haben, was alles Stand des heutigen Wissens ist, dass sich natürlich auch wandelt und in 5 Jahren weiß man noch viel schlauere Sachen. Aber so habt ihr einen kleinen Überblick bekommen. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche.
Jetzt muss ich wieder unterbrechen, weil wenn ihr aber noch eine wirklich explizite Frage habt, so zum Ablauf oder so, das hatten wir vorher, dann könnt ihr uns die natürlich gerne stellen, wenn das so eine Frage ist, die jetzt für alle wichtig wäre oder ihr seid gerade selber von betroffen gewesen und ihr möchtet was berichten, dann nehmen wir das natürlich gerne mit an den Anfang der nächsten Folgen. Das machen wir natürlich gerne.
Genau, schickt uns das dann aber per E-Mail an hallo@hebamsalon.de.
So, ihr Lieben, jetzt höre ich auf, hier andauernd zu unterbrechen. Das ist ja sonst selten, sonst schließe ich ja immer gerne auch die Folge. Wünsche ich euch auch nochmal eine gute Woche und danke fürs Zuhören. Und danke an dich, genau, Karin.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss. Das war der Hebammensalon mit Sissi und Karin.
Produktion, Redaktion Julia Knörnschild. Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen. Denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist der so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. Der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren. Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche. Es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen. Sowas lieben wir ja auch. Das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren, die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr davon betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaser-Verleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag als Hebamme, ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaser-Verleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de, oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet. Falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen, und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe und wenn ihr Hilfe braucht, probiert ihn aus.
Werbung Ende.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.